Ich bin in meinem Leben, ich glaube, dreimal von der Polizei angehalten worden. Zweimal davon, also das erste Mal, da war ich glaube ich 18 oder so, bin in so eine allgemeine Verkehrskontrolle reingeraten und einer meiner Mitfahrer hatte sich hinten nicht so richtig angeschnallt, das fanden die nicht so richtig gut, ist aber nichts passiert. Da bin ich nochmal irgendwann auf der A7 südlich, quasi schon gefühlt südlich der Alpen angehalten worden. War allgemeine Verkehrskontrolle, ist auch nichts passiert. So. Und dann nochmal irgendwann hier in Wolfsburg, erst viermal insgesamt. Und dann war das eine Mal dabei, das war so vor 6 Jahren. Ich fuhr einen Passat, Baujahr 99, also sowas schönes, altes, schrumpeliges, ja, und das hatte noch so ein Kassettenradio. Wenn man CD hören wollte, dann musste man da komplizierte Sachen machen. Und es hatte natürlich keine Freisprecheinrichtung. Das war alles irgendwie noch in ferner Zukunft. Ich war aber damals schon mit dem Auto relativ viel auf den Straßen unterwegs. Ich war ja Jugendreferent, bin viel durch die Gegend gefahren. Und Autofahren ist für mich prinzipiell erstmal langweilig. Ich brauche immer irgendeine Beschäftigung dabei. Also telefonieren eignet sich bestens für so eine Beschäftigung. Also habe ich angefangen zu telefonieren. Das habe ich sehr oft getan. Und es war wieder einer dieser Tage. Ich fuhr hier die 188 Richtung Wolfsburg hoch und telefonierte lustig vor mich hin und sah hinter mir ein blaues Auto und fuhr weiter. Und irgendwann merkte ich, dass das blaue Auto so blitzte und merkte dann, es ist Blaulicht. Und dann boten mir die netten Herren aus dem Bulli ihre Begleitung an. Wir hielten an und ich machte das Fenster runter. Kurbeln musste ich nicht mehr, ich konnte glaube ich schon runterfahren und begrüßte sie freundlich. Hallo, ich wusste ja auch, was ich falsch gemacht habe. Macht man ja auch nicht, ja. Ich habe auch gleich alles zugegeben. Ja, ich habe telefoniert, tut mir leid. Und ja, die waren gar nicht so freundlich, wie ich das gehofft hatte. Ich war ihnen ja freundlich begegnet, aber die waren sehr gesetzlich, würde ich sagen. Die waren sehr darauf bedacht, dass das Gesetz in seiner vollen Härte zur Geltung kommt. Das hat er auch gespürt, ja. Musste das Knöllchen einstecken. Und irgendwie hatte ich die ganze Zeit, drängte sich mir der Eindruck auf, eigentlich ging es diesen Herren nur ums Gesetz. Dieser Eindruck drängte sich mir die ganze Zeit auf. Und gar nicht, wozu es geschaffen war, das Gesetz. Denn es ist ja durchaus sehr sinnvoll. Ja? Und es ist auch durchaus sehr sinnvoll, dass man dafür eine Strafe bekommt. Ja? Aber bei den Herren hatte ich nicht den Eindruck, dass es ihnen darum ging, mir nochmal deutlich zu machen, dass das lebensgefährlich ist, was ich tue, sondern dass es im Wesentlichen darum ging, du hast das Gesetz gebrochen, bezahle und hau ab. Das habe ich dann auch gemacht. Der Clou an der Geschichte ist, das Knöllchen war teurer als eine Freisprecheinrichtung, die ich mir dann 2 Wochen später zugelegt habe. Ja, manchmal lernt man ja auch nur durch die harte Tour. Ich habe was falsch gemacht. Es gilt es nicht zu beschönigen. Definitiv. Und ich würde auch jedem, der was anderes behauptet, sagen, das ist Unsinn, weil das ist wirklich gefährlich. Es ist einfach schlichtweg gefährlich, wenn man die Hände nicht frei hat. Aber was ich mir eben aufdrängte, war diese Härte des Gesetzes, wo ich zumindest als Beschuldigter am Ende nicht unbedingt darüber im Klaren war, warum ich das jetzt bezahlen musste. Härte des Gesetzes. Was hat dieses Erlebnis eigentlich mit unserer Predigtreihe zu tun? Eine ganze Menge. Wir starten heute eine Predigtreihe über die Bergpredigt. Vielleicht die berühmteste Predigt der Menschheitsgeschichte. Und vielleicht auch, wenn man sie das erste Mal durchliest, eine der härtesten Predigten der Menschheitsgeschichte. Ich freue mich sehr auf diese Reihe, wenngleich dieser Reihe eben diese Härte entgegensteht. Es gibt schlaue Menschen in der Kirchengeschichte und auch in der Philosophiegeschichte, die dieser Bergpredigt durchaus sehr kritisch gegenüberstehen und sie durchaus auch als Sklavenmoral angeklagt haben oder auch als nicht lebbar oder zu hart. Wir werden sehen, ob es wirklich so ist und was es damit auf sich hat. Ich bin Gott sehr dankbar, dass wir uns mit dieser längeren Predigtreihe beschäftigen. Ja, Hartmut hatte da einen sehr guten Hörer Richtung Gott. Hartmut Fleisch sprach mich jemand an und sagte, Jens, können wir nicht eine Reihe über die Bergpredigt machen? Und das ist bei mir sofort aufgegangen. Das müssen wir. Das ist eine so wichtige Botschaft. Dabei sei aber auch gleich gesagt, dass wir, das werden wir heute schon merken, dass die Texte sehr lang sind, manchmal auch sehr kompliziert und dass man dazu viel mehr sagen könnte, als es in 30 Minuten möglich ist. Nicht umsonst habe ich heute einen Gottesdienstzettel gedruckt, damit wir gleich mitlesen können. Wer sich tiefergehend damit auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich Begleitlektüre. Also dem empfehle ich natürlich zunächst erstmal die Bibel zu lesen, das ist das allererste. Und dann gibt es ein wunderbares Buch, was mich persönlich total inspiriert hat und ich für eine echt gute Auslegung der Bergpredigt halte. Und das ist von Dietrich Bonhoeffer, das Buch Nachfolge. Es kennt vielleicht der ein oder andere. Das ist ein wunderbares Buch, geschrieben in einer sehr, sehr schlimmen und schwierigen Zeit hier in Deutschland. Und dieses Buch atmet auch diese sehr schlimme und schwierige Zeit und kommt aber zu sehr tollen Erkenntnissen. Also Bonhoeffer hat hier wirklich ein Meisterwerk geliefert und da ist jeder Satz gehaltvoll, lesbar und wertvoll. Der Clou an dieser Ausgabe ist es, man kann sich das nachher nochmal kurz angucken, dass die Herausgeber auch die zeitliche Eingrenzung gemacht haben. Also wann ist das Buch entstanden und was hat Bonhoeffer in dieser Zeit erlebt? Wirklich auf jeden Fall Leseempfehlung dieses Buch. Wir starten durch mit einem langen Text und wir haben ihn im Thema genannt Prolog. Vorbemerkung Jesu zu dem, was er dann alles sagt. Ich hoffe, fast alle haben einen Zettel, sonst einfach mal links und rechts reinschauen in die Texte. Wir lesen Matthäus 5, die Verse 1 bis 20. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergeben der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ein langer Text, über den man lange predigen könnte, das tue ich jetzt auch. Nein, keine Sorge. Die erste Frage, die sich bei einem Herangehen an einen Text immer stellt, ist: Zu wem redet Jesus hier eigentlich? Ja, das sind immer so, es gibt immer, wenn man so Auslegungen macht, gibt es immer so ein paar Kernfragen, Schemata, an denen man sich entlang orientiert, um einen Text besser zu verstehen. Ne? Ihr Theologiestudenten, die ihr heute hier sitzt, ihr wisst das, ne? Ihr habt das alles gelernt. Und eine Frage ist, an wen richtet sich eigentlich diese Rede? Und ich glaube, dass an der Frage schon ganz viel sich entscheidet. Ob es am Ende eine Sklavenmoral ist, ein nicht lebbares Gesetz oder vielleicht doch etwas anderes. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg. Und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Wen lehrte er? Er lehrte nicht das Volk. Er lehrte seine Jünger. Das Volk ist Zeuge. Das Volk hört zu. Aber die Botschaft, die ist klar adressiert. Die ist an seine Jünger adressiert. Und was ist mit den Jüngern passiert? Wer sind diese Jünger? Und welche Geschichte haben sie? Und deshalb habe ich das in der Pastoren-Mail und auch mal in der Mitgliederstunde schon mal gesagt, lest bitte mal Matthäus 4, am besten das ganze Kapitel, aber mindestens ab Vers 18. Wir haben hier die Berufung der Jünger. Und ich lese es einfach mal einen Satz. Als er Andreas und Simon Petrus sieht, spricht er zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und wenn wir uns die Jüngerberufungen anschauen, auch in den anderen Evangelien, dann sind sie sehr ähnlich. Dann ist das immer irgendwie ad hoc. Dann passiert das plötzlich. Dann ist da nicht, ich muss da erstmal nachdenken und tun. Das sind übrigens, die Geschichten gibt es auch. Die sind aber in der Regel nicht Jünger geworden. Die sind in der Regel Jesus nicht nachgefolgt. Da ist kein, ich muss jetzt aber nochmal kurz meinen Beruf regeln oder so, sondern irgendwie ist es immer gleich und sogleich folgten sie ihm nach. Und die Ausleger, die diskutieren natürlich darüber. Tja, warum folgen die gleich nach? Naja, wir können das ja psychologisch erklären. Jesus ist ja kein Unbekannter. Wahrscheinlich haben die den auch schon mal vorher gesehen und der war wahrscheinlich auch vertrauenswürdig und deshalb folgen sie ihm nach. Der war ja immerhin 30 Jahre auf der Erde. Oder historisch können wir es auch erklären. Wie gesagt, das ist ja so eine Mischung aus historisch und psychologisch. Das war halt so, die sind miteinander unterwegs gewesen, wahrscheinlich waren sie befreundet, gleiches Dorf und so weiter und so fort. Interessanterweise schweigt der Text da aber drüber, sondern nimmt sogar noch so ein krasses Wort, wie sogleich, sofort, auf den Fuß, ließen sie alles liegen und folgten ihm nach. Bonhoeffer erklärt es schlichtweg damit, was wir in der Schriftlesung gehört haben heute schon. Es ist die Herrlichkeit Gottes, die über ihnen aufgeht. Der Grund, warum sie folgen, ist so simpel und so einfach. Und wir suchen ihn so kompliziert. Der Grund ist Jesus. Das mag uns nicht zufriedenstellen, weil wir natürlich auf der Suche sind nach tiefergreifenden Auslegungsmöglichkeiten. Aber ich glaube, der Grund ist einfach. Es ist Jesus, dem sie hier begegnen. Wir könnten auch sagen, es ist eine göttliche Begegnung. Es ist eine göttliche Vollmacht, die diese Menschen dort trifft in ihrer Lebenssituation. Es ist eine Offenbarung. Es ist vielleicht etwas, was wir eben nicht erklären können. Und ich glaube, wenn ich hier in die Runde hineinfragen würde, wie war die erste Gottesbegegnung, die ihr gehabt habt? Ich würde von meinen tiefen Gottesbegegnungen auch immer sagen, Neudeutsch, es war krass, aber es ist nicht erklärbar. Ich könnte nicht sagen, ja, und ich bin da, hatte da irgendwie diese und diese Frage und habe da nachgedacht und lange diskutiert mit Gott. Nein, die Gottesbegegnungen waren krass. Und sie waren sofort und sie waren sogleich. Und sie sind schlussendlich nicht erklärbar. Es ist die Begegnung mit dem Heiligen. Und ich glaube, wenn wir die Begegnung mit dem Heiligen haben, dann fehlen uns oft die Worte. Dann fehlt uns die Erklärung. Dann können wir das nicht ausdrücken, weil unser Mund dann nicht mehr mitmacht. Jesus ruft in die Nachfolge und die Jünger gehorchen. Es ist übrigens kein Glaubensbekenntnis, das die Jünger hier aufsagen. Ne? Die Jünger sagen nicht, ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus. Das sagen sie alles nicht. Sie bekennen keinen Glauben. Das Einzige, was sie tun, ist, sie folgen. Sie gehen, ohne dass sie was dabei sagen. Wir haben ja gerade im Pietismus eine ganz große Geschichte der Glaubensbekenntnisse. Jede Mitgliedsaufnahme ist ja schlussendlich ein Glaubensbekenntnis. Oder auch jede EC-Mitgliedsaufnahme ist ein Glaubensbekenntnis. Das kommt ja schon in dem Titel Entschiedenes Christentum zum Ausdruck. Ja? Davon ist hier gar keine Rede. Sie folgen einfach nach. Und dabei verlassen sie alles. Beruf, sie geben Sicherheiten auf. Geben sie Sicherheiten auf? Das wäre ja noch eine spannende Frage. Ist es nicht vielmehr so, dass sie vermeintlich Sicheres aufgeben und Unsicherem folgen? Vielleicht ist es aber auch so, dass sie Unsicheres aufgeben und dem einzig Sicheren folgen. Vielleicht scheint es auf den ersten Blick so, als würden sie Berechenbares aufgeben und in Unberechenbares gehen. Vielleicht verhält es sich aber auch ganz andersrum und sie geben Unberechenbares auf und folgen dem Berechenbaren. Sie geben alles auf und folgen dem einen, Jesus Christus. Und darum sind sie selig. Sie sind selig, weil sie Jesus folgen. Dieser Ruf hat sie arm und angefochten gemacht. Dieser Ruf hat sie nicht reicher gemacht, nicht angesehener. Es ist übrigens auch festzuhalten, dass Jesus nicht die Umstände irgendwie selig preist. Ja? Oh toll, ihr seid arm. Ja? Ihr seid hungrig. Super. Nein, selig sind sie, weil sie Jesus folgen. Es geht nicht um die Armut. Es geht nicht um die Ausgegrenztheit. Es geht um den Ruf. Es geht um Nachfolge. Und deshalb sind sie selig. Wir schauen uns mal zwei Seligpreisungen etwas genauer an. Wir müssten uns eigentlich jeder einzelne anschauen, aber das kann man auch in der eigenen Lektüre nochmal tun. Aber zwei möchte ich mal herausgreifen, die für mich auch nicht ganz unbedeutend sind. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Was heißt das, dass sie geistlich arm sind? Dass sie geistlich arm sind, heißt, dass die Jünger letztlich sich klar darüber sind, dass sie keine geistliche Erfahrung groß haben. Dass sie es auch nicht aus sich heraus haben. Sie folgen auch keinem großen, tollen Rabbi. Sie folgen keiner jüdischen theologischen Schule. Sie folgen Jesus. Und aus sich heraus haben sie keine geistliche Autorität. Sie können sich nicht berufen auf irgendetwas Tolles, was sie mit Gott erlebt haben oder sonst irgendwie. Ihre geistliche Kraft ist gebunden an Jesus Christus, allein an ihn. Die ganzen Seligpreisungen sind letztlich eine Bindung allein an Christus. Es ist allein Christus. Und weil sie sich alleine an ihn binden, gehört ihnen das Himmelreich, bricht das Himmelreich über ihnen herein. Die Herrlichkeit, die wir in der Schriftlesung gehört haben, bricht über ihnen hinein. Warum? Weil sie sich an Christus binden und weil Jesus sagt, Markus 1, Vers 14, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Wer ist denn das Himmelreich? Das Himmelreich ist der lebendige Christus. Dieses Himmelreich bricht über ihn hinein. Näher an Gott können sie nicht sein als in diesem Moment. Das ist keine Zukunftsmusik, die Jesus hier tut und spricht, sondern es ist etwas absolut Gegenwärtiges. Ihr seid geistlich arm. Euch gehört das Himmelreich. Ihr bezieht eure geistliche Autorität und eure geistliche Vollmacht, eure geistliche Erfahrung, nicht aus euch selbst, sondern in der Anbindung an mich. Und euch gehört das Himmelreich, weil es ist da. Ihr erlebt es gerade. Ich bin bei euch. Dann Barmherzigkeit. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Zu der eigenen Not, die die Jünger durch ihre Nachfolge erleben. Ja, Nachfolge ist Entbehrung. Weil wir, ne, gibt es ja dieses alte Lied, ne, wir entsagen willig allen Eitelkeiten. Sie entsagen willig allem, was vergänglich ist und binden sich an den einen, der ewig ist. Das fällt uns ja total schwer, mir fällt das mega schwer. Ab und zu prüfe ich mich mal, bin ich wirklich bereit, mich allen Eitelkeiten, also allen Vergänglichen zu entsagen. Alter Schwede, ja, da bin ich mit Sicherheit kein Vorbild. Das ist richtig schwierig. Auch ich hasche nach Statussymbolen, definitiv. Da mache ich keinen Hehl draus. Das fixt mich an. Wenn ich Amazon aufmache, dann kriege ich zittrige Finger. Ja? Und wenn ich Amazon aufmache, mache ich auch mal gleich meinen Kontostand auf und gucke mal, was da so drauf ist. Und dann gucke ich, ob das, was da in Amazon auftaucht, mit dem vereinbar ist, was ich da auf dem Konto sehe. Das ist so. Das ist doch unsere Realität. Jesus dreht das um. Das ist scheinbar sicher, aber es ist total unsicher. Binde dich an den, der sicher ist. Und das ist Jesus. Und mit der Bindung an Jesus dreht sich etwas um, auch in meinem Wertekarussell, in meinem Wertehymnus. Denn auf einmal bewegt mich das Leid und die Not dieser Welt. Das Elend dieser Welt ist mir in dem Moment nicht mehr egal. Weil es Jesus nicht egal ist. Weil es nicht darum geht, bei Jesus, wer am angesehensten ist. Das ist ja auch so, ne? Dieses Angesehenwerden. Ja, angesehene Menschen haben in der Gesellschaft eine hohe Stellung. Warum? Weil sie oft angesehen werden, wie das Wort eben schon sagt. Ne? Sie werden, man sieht sie oft, man sieht sie oft an. Sie sind angesehen. Und dadurch, dass Menschen angesehen sind, gibt es Hierarchien, nämlich zu Menschen, die weniger angesehen sind. Und Jesus kümmert sich genau um diese Menschen. Er sieht die Menschen an, die keiner sehen will. Er sieht die Menschen an, die verachtet sind, die Außenseiter sind. Diese Menschen sieht er an. Er geht in die Stadtteile hinein, wo es uns vielleicht den Magen umdreht. Mein Freund Heiko, der hier mal gepredigt hat von Compassion, der war gerade in Afrika unterwegs, in Nairobi und in Addis Abeba. Er hat gesagt, Jens, ich bin da in Slums reingegangen, ich hätte brechen können. Nicht nur von dem, was ich gesehen habe, vor allem von dem, was ich gerochen habe. Wer ist angesehen in unserer Gesellschaft? Und Jesus sieht die an, die nicht angesehen werden. Und das tun seine Jünger auch. Aber wieder nicht aus der eigenen Kraft heraus. Das können sie nicht. Sie können es nicht aus dem eigenen Herzen heraus, sondern sie können es nur in der Kraft des Meisters. Sie stehen nicht über ihrem Meister. Sie beziehen ihre Autorität und ihre Vollmacht von Jesus. Und aus dieser Autorität und Vollmacht heraus sehen sie das Elend dieser Welt. Und es ist ihnen nicht egal. Und sie werden Barmherzigkeit erlangen. Bei wem? Bei dem Allerbarmherzigsten. Bei der fleischgewordenen Barmherzigkeit dieser Welt. Das ist Jesus. Das ist die Bindung an ihn. Die Gemeinschaft mit ihm. Und in den Seligpreisungen wird schon sehr deutlich, dass sich hier etwas wertetechnisch komplett umstellt. Dass das Leben mit Jesus anders aussieht. Das wird auch in den folgenden Versen deutlich. Wir sind das Salz der Welt. Und das Salz der Erde und das Licht der Welt. Was heißt das? Das ist kein frommer Wunsch. Jesus sagt nicht, wenn ihr mal Lust habt zwischendurch, dann seid ihr mal Salz. Ja, wenn euch danach ist, denkt doch mal drüber nach, könntet ihr nicht ein bisschen Salz sein? Ja, ein bisschen Licht in der Dunkelheit dieser Welt. Aber nur, wenn ihr Lust drauf habt. Ja, ist keine Verpflichtung. Nein, Jesus sagt, ihr seid es. Ihr seid es, und zwar auch schon in dem Moment, wo ihr in Gemeinschaft mit Christus unterwegs seid. Seid ihr Salz der Welt. Ohne, dass ich ob ich was gesagt oder getan habe, das kommt erst danach. Allein dadurch, dass ihr mit mir Gemeinschaft habt, sagt Jesus Christus, ne, seid ihr Salz. Da könnt ihr euch gar nicht gegen wehren. Das ist ein Fakt. Und es ist ja auch ganz spannend, es ist Salz dieser Erde und Licht dieser Welt. Das ist eine Bindung auch an das Hier, Heute und Jetzt. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann schwebe ich nicht wie 3 Zentimeter, das ist höher, ich weiß, schwebe ich nicht einen halben Meter über dem Boden, ja, und sondere mich ab von dieser Welt und sage, damit habe ich nichts zu tun. Wir haben hier heilige Gemeinschaft. Da draußen ist mir alles egal. Nein, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Das heißt, wir sind hier hineingestellt. Und ich finde, ich betone das immer wieder gerne, obwohl ich ja damals nicht dabei war, ja, aber ich habe mir sagen lassen, dass der Architekt, der dieses Haus gebaut hat, ja, und mitgeplant hat, hat das genau so geplant, nämlich Salz der Erde. Wir stehen einen halben Meter im Gehweg drin. Man kommt an uns nicht vorbei, ohne gesehen zu werden. Wir sind Salz der Erde und Licht der Welt. Und über unseren Werken sollen die Leute Gott preisen, steht da. Was sind das für Werke? Es sind die Werke, die in den Seligpreisungen vorkommen. In den Seligpreisungen, was kommt denn da alles vor? Barmherzigkeit, Sanftmütigkeit, Friede, Reinheit. Was klingt da an? Da klingt an Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Keuschheit, Barmherzigkeit. All das klingt da an. Das sind die Werke, über die die Menschen Gott erkennen und ihn dann auch preisen. Da kommen wir gar nicht drum herum. Das passiert, wenn ich Jesus nachfolge. Das passiert vielleicht nicht alles auf einmal, ja? Also, bäm, es ist alles auf einmal da. Aber ich glaube, dass das Stück für Stück für Stück passiert. Und mindestens dieser Gedanke, dass es mich ja bewegt, ist ja schon ein Hinweis darauf, dass es mich bewegt. Dass es mir nicht egal ist, selbst wenn ich damit hadere. Ich hadere da regelmäßig mit, weil ich denke, es könnte auch noch mehr Frucht da sein. Aber allein, dass ich mir darüber Gedanken mache, zeigt doch eben, dass da etwas in meinem Herzen passiert und es mir eben nicht mehr egal ist, dass ich komplett egoistisch durch diese Welt gehe. Und dass ich danach eine Sehnsucht habe, dass das in mir wächst. Dass ich eine Sehnsucht danach habe, Gott zu bitten, Jesus, ich weiß, dass ich manchmal echt hartherzig bin, dass ich selbstgerecht bin, dass ich egoistisch bin, aber bitte verändere mein Herz. Dieses Gebet kann ich doch erst mit diesem Bewusstsein sprechen, dass da etwas in der Nachfolge passiert ist. Das finde ich ganz spannend. Da ist etwas in meinem Herzen schon, hat sich schon verändert. Wenngleich manches sicherlich auch noch mehr werden darf. Und es ist auch wieder klar, es passiert nicht aus meinem eigenen Willen. Es passiert nur durch die unbedingte Bindung an Jesus. Es gibt kein Tun des Gesetzes. Es gibt kein Tun des Gesetzes ohne Christusgemeinschaft. Wenn ich keine Gemeinschaft mit Jesus habe, dann vergotte ich das Gesetz, dann wird das Gesetz zu einem Götzen. Wenn ich keine Gemeinschaft zu Christus habe, dann wird das Gesetz zu einem Götzen. Und das ist genau die Anklage, die Jesus an die Pharisäer hat. Ihr habt keine Gemeinschaft mit Gott. Ihr habt Gemeinschaft mit euch selbst und eurer Gerechtigkeit. Und ihr seid sehr gerecht, das stimmt. Ihr seid wirklich gerecht. Aber eure Gerechtigkeit, das sagt der Text am Ende, eure Gerechtigkeit muss besser sein als die der Pharisäer. Was ist denn die Gerechtigkeit, die besser ist? Gerechtigkeit ist keine Sache. Gerechtigkeit ist auch in dem Fall wieder eine Person. Gerechtigkeit ist Jesus. Das ist die bessere Gerechtigkeit. Das ist die beste Gerechtigkeit. Jesus Christus ist nämlich der Erfüller des Gesetzes. Er erfüllt es. Und wenn der Erfüller in mir wohnt, in mir drin, dann bin ich eine neue Kreatur, dann wohnt der Erfüller des Gesetzes in mir drin. Und dann flüstert diese Stimme, Jens, denk doch mal nach. Vielleicht handelst du das nächste Mal so. Oder so. Mach doch mal deine Augen auf. Guck dich doch mal um. Es ist diese Stimme Jesu in mir. Diese Gemeinschaft mit ihm, die mir weiterhilft. Ich folge ihm. Gerechtigkeit tun heißt letztlich Nachfolge. Das ist Nachfolge. Denn was ist denn das größte Gebot? Was ist das höchste Gebot? Du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin sind alle Gesetze und Gebote erfüllt. Und was heißt dieses Gesetz? Es heißt nichts anderes, als Gemeinschaft mit dem Heiligen zu haben und dem Ruf dieses Heiligen zu folgen. Nicht mehr und nicht weniger. Direkte und absolute Bindung an Jesus Christus. Das ist Erfüllung des Gesetzes. Das ist Erfüllung von Gerechtigkeit, weil er sie erfüllt hat. Das ist Nachfolge. Die Bergpredigt ist an Nachfolger geschrieben. An Menschen, die sich danach sehnen, Christusgemeinschaft zu haben. An Menschen, die nichts anderes wollen, als mit ihm durchs Leben zu gehen. Ihn zu lieben und damit auch die Welt zu lieben, so wie Christus sie geliebt hat. Nämlich, dass ihnen das Elend nicht egal ist, den Nachfolgern. Das ist Nachfolge. Und wenn wir diese Bergpredigt, die wir jetzt ein paar Mal behandeln werden, unter dem Aspekt lesen, dass sie an Nachfolge gerichtet ist und nur in absoluter und unbedingter und dringender und vollkommener Gemeinschaft mit Jesus Christus möglich ist, dann wird dann Schul raus. Und dann ist es keine Sklavenmoral. Denn dann geht es am Ende darum, dass ich Jesus folge. Und was ist die Hausaufgabe? Mir genau diese Beziehung zu Jesus neu aufs Herz schreiben zu lassen. Das nehmt bitte mit. Ich habe euch da auf das Papierchen eine Idee geschrieben. Es ist nur eine Idee, ihr könnt es auch völlig anders machen. Mir ist wichtig, erstens, was bedeutet Nachfolge für mich und für dich? Und wie erlebe ich Gemeinschaft mit Jesus im Alltag? Und ich habe da eine Übung aufgeschrieben. Und auch hier geht es wieder nicht um die Übung. Die Übung ist völlig egal, ihr könnt auch was anderes machen. Ihr könnt auch spazieren gehen. Es ist einfach ein Vorschlag, sich die Gemeinschaft mit Christus nochmal deutlich vor Augen zu halten. Sich aufs Herz zu schreiben. Ja, das ist ein Rechtschreibfehler, hängt euch nicht zu sehr dran auf. Herzu, ne? Aber herzu ist auch gut, ne? Herzu zu mir, sagt Jesus. Ich gehe an einen ruhigen Ort. Ich zünde eine Kerze an. In der Zeit, in der so viel Unruhe ist, ist es manchmal wichtig, dass wir uns fokussieren. Wir bekennen, dass wir das tun im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann werde ich still und höre auf die Stimme, die da in meinem Herzen spricht. Und wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann darf ich dieser Stimme ruhig mal ein Ohr schenken. Dann kann ich ein Anfangsgebet sprechen. Mir helfen inzwischen vorformulierte Gebete. Je älter ich werde, desto mehr helfen sie mir. Ich liebe vorformulierte Gebete, weil ich manchmal merke, wie viel Stuss ich erzähle. Auch in meinen frei formulierten Gebeten. In unserer Kirchengeschichte, die wir als Gemeinde haben, ist das frei formulierte Gebet irgendwie so Champions League? Das ist aber unser. Das ist auch eine Selbstüberhöhung. Ich empfinde manchmal, dass Gebete, die vorformuliert sind, meinem Herzen manchmal sehr gut tun. Und eigentlich es nicht besser auf den Punkt bringen könnten, wie es um mich steht. Dann lese ich vielleicht einen Text in der Bibel, zum Beispiel den Nachfolgeruf aus Matthäus 4 oder auch die Seligpreisungen. Ich kann freies Gebet danach formulieren oder auch ein Vaterunser sprechen. Und dann versuche ich mich im Laufe des Alltags an mein Anfangsgebet des Tages zu erinnern. Und vielleicht verbinden sich verschiedene Stationen meines Alltags auf einmal mit Gott. Das wäre mein Wunsch. Aber lasst diese Beziehung zu Christus neu in euch stark werden. Besinnt euch darauf, dass in Christus euer ganzer Halt ist. Eure ganze Gemeinschaft mit Jesus ist entscheidend. Er ist das Ein und Alle. Er ist das Nonplusultra. Oder wie es der Heidelberger Katechismus in seiner Frage 1 formuliert, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Amen.